Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 3 und 4 von Love is Blind Germany.
Let's go!
Ihr Lieben, wir sind richtig im Fieber von Love is Blind Germany. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, uns holt's absolut ab. Wir sprechen heute über Folge 3 und 4. Wenn ihr unsere Besprechung von Folge 1 und 2 noch nicht gehört habt, holt es unbedingt nach. Die haben wir gestern veröffentlicht. Und Franz, ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Falls ihr nicht mehr genau wisst, was passiert eigentlich in Folge 3 und 4 von Love is Blind, gibt Franz hier uns nochmal eben eine Mainplot-Summary.
Scheller ist kurz vor Antrag mit Pascal, was Fabio wiederum hasst. Und Pascal schreibt Scheller einen Brief, in dem er jetzt doch offen seine Gefühle gesteht. Marcel und Jill schenken sich bei der ersten Begegnung eine tantrische Umarmung, aber Marcel möchte jetzt nicht mehr reden, was Jill verunsichert. Das Liebesdreieck Hannah, Sheila und Holger führt zum Schmetterlingstod für Hannah und zum Antrag für Sheila. Und Medina und Sally schenken sich den gleichen Bibelvers und verloben sich. In Folge 4 war die Begegnung zwischen Medina und Sally so unangenehm, dass Sally das Set verlässt. Sie kenne diesen Mann nicht. Wobei die Begegnung zwischen Tolga und Sheila etwas besser verläuft. Die Umarmung zwischen den beiden hat einen ganz warmen Vibe. Und der Moment ist gekommen, die Paare lassen die Pots hinter sich. Sie ziehen jetzt in ihre Wohnungen ein, in denen sie sich besser kennenlernen sollen. Wobei die meisten turteln und es gelegentlich aber auch sehr cringe wird. Vor allen Dingen zwischen Sheila und Tolga und Marcel und Jen. Nach dem Jetski-Fahren ist der Redeanteil zwischen Marcel und Jen fast so cringe wie Tolgas Umgang mit Sheila. Und beim großen Aufeinandertreffen von allen gesteht Tolga dann auch den Boys, dass er nicht glücklich ist und versucht über Hani herauszufinden, wie Hannah aussieht, während Elias und Hani hardcore flirten. Das war's.
Lass uns direkt mit Tolga, Sheila und Hannah reinstarten. Ich sag's direkt, wie es ist. Tolga schießt Hannah ab und entscheidet sich für Sheila. Hättest du das gedacht? Umsehen? Ich fange mal an. Ich weiß es nicht. Ich finde das ganz schwierig, weil der Tolga so, okay, ich will jetzt eigentlich sagen, widersprüchlich, vielleicht ist er halt auch einfach nur vielschichtig, das kann natürlich auch sein, aber er will ja so sehr widersprüchliche Dinge. Das haben wir ja auch gestern schon besprochen, dass beide Frauen wohl irgendwie was abdecken, was er sich wünscht, oder zumindest was er sagt, sich zu wünschen. Ich würde ihn mal als traditionell einordnen und ich hätte einfach gedacht, dass in seine sehr traditionellen Vorstellungen Hannah einfach viel besser reinpasst.
Ich fand es auch mega schwer, das vorherzusagen, für wen er sich am Ende entscheidet. Und ich glaube, im echten Leben, wenn es darum geht, mit wem er langfristig zusammenkommt, wäre es die Hannah gewesen. Und gleichzeitig jetzt so für das Format und so ein bisschen die Story und so, finde ich es doch auch nicht überraschend, dass er Sheila wählt, die ja so ein bisschen für die mehr Reibung und das Selbstbewusstere steht.
Also eigentlich, wenn wir uns jetzt objektiv das angucken, wieso bleiben Paare zusammen? Was sagt eine große Beziehungszufriedenheit heraus? Und das ist jetzt wirklich unromantisch, haltet euch gut fest. Es sind halt solche Sachen wie, hat man die gleichen Werte? Hat man die gleichen Vorstellungen vom Zusammenleben, von Familienleben? Hat man die gleichen Vorstellungen davon, wer bleibt zu Hause, wenn Kinder kommen? Wie kümmert man sich um die ganze Sache? Wie teilt man sich Haushalt auf? Wenn man bei solchen Sachen die gleichen Vorstellungen hat, und das haben Tolga und Hannah ja, offensichtlich, sind nicht meine Vorstellungen, aber die scheinen ähnliche Vorstellungen zu haben. Das ist eigentlich schon mal ein ziemlicher Jackpot und ich finde es spannend, dass da jemand vor Tolga sitzt, der diese ganzen Erwartungen, die er erfüllt, die ich persönlich ein bisschen absurd finde, aber okay. Ich muss ja auch diese Beziehung nicht führen. Ich finde es ein bisschen absurd, aber diese ganzen Erwartungen erfüllt Hannah und trotzdem will er die nicht. Und wählt eine Frau, die so offensichtlich eine ganz andere Lebensvorstellung hat. Denn Sheila sagt ja ganz klar, dass sie eine Karrierefrau ist, dass sie eigenständig ist. Und Tolga sagt zwar, dass er das möchte, aber weißt du, was ich glaube, was er möchte? Er möchte, dass sie das so ist, also so war, und dann halt alles aufgibt für ihn. Und vielleicht funktioniert das manchmal, aber das funktioniert, glaube ich, in den wenigsten Fällen, dass eine Frau erst so karrierefokussiert ist, auch diese ganzen Zeit und Schweiß in ihre Karriere investiert und dann von heute auf morgen sagt, ciao Kakao, ab jetzt bügele ich dir nur noch deine Wäsche.
Ich finde das auch, wenn man darüber nachdenkt, wahnsinnig unromantisch. Also der würde das dann ja wahrscheinlich als romantisch so sehen, die Liebe ist so groß, sie gibt alles auf, nur für mich, den Tolga, den Casanova. Er nennt sich doch selber Casanova, oder? Aber wenn man da mal ein bisschen mehr reingeht, ist das eigentlich wahnsinnig unromantisch, weil wieso möchtest du denn, also es ist ja keine Liebe, wenn du jemanden so stark verändern möchtest, dass die Person das, wofür sie steht und das, was sie glücklich macht und das, wofür sie brennt, aufgeben soll. Also für mich ist das dann ja eigentlich das Gegenteil von Liebe, wenn die Liebe unter der Prämisse von du musst eigentlich alles verändern, was du bist, nur stattfindet. Also die vermeintliche Liebe. Dann liebst du ja nicht wirklich die Person, sondern du liebst halt Dominanz. Deswegen finde ich das schon schwierig. Ich finde das schwierig vom Tolga.
Ich prognostiziere, das wird nicht lange halten.
Gar keinen Fall wird das halten.
Aber ich bin auch offen, offensichtlich dafür, mich überraschen zu lassen. Wie wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben, wir sehen hier minimal Ausschnitte. Vielleicht Netflix, alles rausgeschnitten, wo die beiden doch eigentlich total kompatibel sind. Weißt du, was ich schade finde an dieser ganzen Tolga-Sheila-Hanna-Sache? Dass die Hanna nicht noch irgendwie auf einen anderen Mann gesetzt hat. Das sehen wir hier, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, bei dem anderen Liebesdreieck, wo es um Hani und Elias ging. Elias hat schon mal auf eine andere Frau gesetzt. Das war vielleicht gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall finde ich es schade, dass Hanna nicht noch auf einen anderen Mann gesetzt hat. Nicht nur für sie, sondern auch meinetwegen. Denn ich hätte tatsächlich sehr gerne diese drei Menschen dann im weiteren Verlauf der Serie in einer Villa gesehen.
Boah, das wäre richtig spannend geworden. Aber ich finde auch ihretwegen das einfach richtig schade. Ich finde, die hat da die gar keine Entscheidungsmacht, keine eigene. Und die holt sich die auch nicht zurück. Die begibt sich in eine ganz passive Haltung, in der sie einfach nur darauf wartet, auserwählt zu werden. Das finde ich schade, weil die wird einiges zu bieten haben. Die hat das sicher einfach gar nicht nötig, sich so von einem Mann auswählen zu lassen. Ja, ich finde das schade.
Mir ist ein Satz von Hanna richtig in Erinnerung geblieben, wo sie nämlich sagt, ich mache alles für dich.
Boah, das finde ich schon wirklich schade. Das finde ich traurig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir Frauen, Mädchen sehr oft ansozialisieren, dass sie glauben, dass ihr Mehrwert in dieser Welt darin besteht, für andere da zu sein und sich um andere zu kümmern. Vor allen Dingen sehe ich das ganz oft in älteren Generationen, wo es dann so ist, ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass wenn ich jetzt meiner Oma Arbeit abnehmen will, die sie für andere machen könnte, dass das ist, als ob ich ihre Identität wegnehmen will. Das ist, die hat ihr, glaube ich, ihr Selbstkonzept, bauen viele Frauen in diesem Alter darauf aus, dass sie eben für andere geben, für andere da sind. Und das ist dann halt für die auch wahnsinnig beängstigend, wenn man das wegnimmt. Ich finde es schade.
Vielleicht sehen wir einen crazy Plot-Twist noch zwischendrin und die bringen Hanna nochmal wieder rein.
Das wäre geil. Kann ich mir voll vorstellen. Wäre ein schlauer Move von der Produktion.
Das kann ich mir auch voll vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der Tolga so einen Bachelor-Move macht. Weißt du, so wie... Wie hieß nochmal der Bachelor, der sich kurz vorher umentschieden hat? Habe ich schon wieder vergessen. Nico. Bachelor Nico. Der hat auch kurz vorm Finale gesagt, ach nee, doch nicht. Ich will hier eine andere Top 2. Und hat dann Steffi Stark in Duisburg im Hotel sitzen lassen. Und dann hat er sich aber für Mimi entschieden. Und dann hat er sich ein paar Wochen später doch wieder für die zweitplatzierte umentschieden. Und so einen Move könnte ich mir auch von Tolga vorstellen.
Ja, weil der ja auch gar nicht weiß, was der will, ne?
Nee. Aber okay, die lassen wir erstmal hinter uns. Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir, dass Tolga sich für Sheila entschieden hat und die beiden verlobt sind. Und jetzt gehen wir zu Alberta, Fabio und Scheller. Nächstes Liebesdreieck. Ich fasse es mal für euch zusammen. Die haben gar nicht so viel Aufmerksamkeit in diesen Folgen gekriegt, oder? Zumindest von mir nicht. Ich glaube, ich war so investiert in diese zwei anderen Liebesdreiecke, dass das bei mir ein kleines bisschen untergegangen sind. Es tut mir leid für die.
Bei mir ist das nicht so untergegangen.
Okay,
das ist
geil.
Geil, ja. Und die Scheller ist auch eigentlich fast meine Lieblingsdarstellerin, ne? Teilnehmerin. Ich finde die wahnsinnig cool. Die ruht in sich, die ist reflektiert, die ist selbstbewusst und gleichzeitig, ich mag, weißt du, was ich mag? Die Kombination aus selbstbewusst und trotzdem verletzlich, zart. Das ist die. Und das finde ich wahnsinnig attraktiv an Menschen. Finde die toll.
Soll ich nochmal für die Zuhörenden das zusammenfassen?
Unbedingt.
Also, Fabio datet Alberta und Scheller. Scheller datet aber auch noch Patrick sagt aber in Frauenaufenthaltsraum, dass sie eigentlich eine Präferenz hat für Fabio. Ich habe das Gefühl, ich habe so interpretiert, dass sie Fabio auch das Gefühl gibt, dass er ihre Nummer eins ist. Fabio entscheidet sich dann für Scheller, schießt Alberta ab und Scheller kriegt dann aber einen Brief von Patrick und entscheidet sich spontan doch noch für Patrick und schießt Fabio ab. Und ich muss kurz einwerfen, ein bisschen fies hat sich das angefühlt, oder? Weil die hätte doch einfach mit Fabio ein bisschen direkter sein können, sodass der Alberta nicht abschießt, oder?
Ich weiß nicht, ob die das alles so vorhersehen konnte. Und ich habe das Gefühl, dass die eigentlich von Anfang an den Patrick wollte. Weil die haben auch so Sequenzen am Anfang eingeblendet, wo die gesagt hat, da kommt aber nicht genug von dem. Und ich glaube, so wie ich die einschätze, die ist eine Frau, die weiß, was sie will. Ich finde, das kommt ziemlich klar rüber. Die lässt sich nicht verarschen. Und die weiß, dass sie das braucht, dass jemand auch Interesse zeigt, dass die Person da ist. Und ich glaube deswegen, dass diese ganze Fabio-Geschichte auch ein bisschen noch Kopfsache war, weil sie wusste, okay, der ist gut, der ist mehr da. Und das, was ich eigentlich brauche, kriege ich vom Patrick nicht. Und dann hat der Patrick genau dem Move gemacht, den sie brauchte. Und dann konnte sie ihrem Herzen folgen.
Das kann natürlich sein. Was für mich feststeht, ich fühle sehr mit Alberta mit.
Mein Gott, ich auch. Das tat mir so leid.
Absolut.
Die ist dann auch richtig wütend auf die Scheller. Das wiederum verstehe ich in der emotionalen Reaktion. Und vom Kopf her denke ich mir trotzdem, gut, die kann nichts dafür. Das ist auch ihr Recht, den kennenzulernen. Und ich glaube schon, dass die auch Interesse an dem hatte.
Das glaube ich auch.
Ich hoffe, die konnten das klären.
Scheller und Patrick verloben sich auf jeden Fall. Und wir werden die dann im Urlaub wiedersehen, in Griechenland.
Ich bin so gespannt.
Und wir haben hier viele erfolgreiche Verlobungen schon gesehen, viele erfolgreiche Verlobungen durchgesprochen. Und bevor wir jetzt die Pots verlassen, müssen wir aber unbedingt noch über Medina und Sally sprechen.
Das war für mich die härteste Sequenz, die wir bisher gesehen haben bei Love is Blind.
Mhm. Ich fasse es für euch nochmal zusammen. Die beiden lernen sich in den Pots kennen und es ist alles soweit so unspektakulär, würde ich sagen. Es gibt kein Liebesdreieck, es gibt keine anderen BewerberInnen. Es scheint, als würden die irgendwie eigentlich ganz gut zueinander passen. So auf den ersten Blick. Okay, oder als würde zumindest nichts dagegen sprechen. Zueinander passen, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Aber
ich finde schon. Also
ja.
Ja, das ist ja schon, guck mal, die sind beide supergläubig und möchten jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ich glaube nicht, dass das was ist, was jetzt der Durchschnitt der Gesellschaft in deren Altersklasse macht. Und ich glaube schon auch, dass das für viele etwas ist, was schwierig erstmal wäre, mit dem Alltag zu integrieren. Und ich finde, da sind die ja schon mal ein wahnsinnig gutes Match. Das ist beide, in beider deren Lebensvorstellungen total wichtig dazu gehört.
Das stimmt. Und wir wissen aus der Forschung, ein Match, was Religion angeht, ist Gold wert. Wissen wir vor allem aus der Forschung mit Menschen aus Amerika. Da gibt es ja auch viele verschiedene Glaubensrichtungen. Da findet man tatsächlich, dass wenn man sich da ähnelt, dass das ein gutes Zeichen ist und dass, wenn man da sehr unterschiedliche Vorstellungen hat oder auch wenn man unterschiedliche Religionen hat, nicht, dass es zum Scheitern verurteilt ist, aber dass es auf jeden Fall schwieriger werden kann.
Ja, du musst halt viel mehr verhandeln. Mhm. Also gerade sowas wie Kindererziehung, aber auch Alltagsgestaltung, das ist ja alles dadurch geprägt. Deswegen finde ich die da schon, also ich glaube, da ist ja auch niemand anderes in dem Cast dabei, wo eine Person jetzt gesagt hätte, ich suche jemanden, mit dem ich jeden Sonntag in die Kirche gehen kann.
Fällt mir direkt, jetzt muss ich eine kurze Exkursion machen. Andere Netflix-Empfehlung. Ich denke da direkt an einen Rabbi, der sich in eine wilde Sex-Podcasterin verliebt. Das ist natürlich auch der Stoff, aus dem gute Geschichten gemacht sind, aber bringt auch Schwierigkeiten. Und ich hier eine ganz klare Netflix-Empfehlung. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann habt ihr wahrscheinlich unter einem Stein gelebt. Aber Nobody Wants This ist wahrscheinlich eine der schönsten Serien, die ich 2024 gesehen habe. Und ich kann die nächste Staffel nicht abwarten.
Ich kenne das nicht und ich freue mich drauf.
Es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte von einem heißen Rabbi, der sich in eine nicht-jüdische Podcasterin verliebt. Und das ist schwierig.
Kann ich mir vorstellen. Krass.
Und ich will damit nicht sagen, dass Leute, die unterschiedliche Religionen haben, dass sie nicht daten können, dass das zum Scheitern verurteilt, dass es nicht geht. Auf gar keinen Fall. Ich finde das eigentlich wunderschön, wenn Leute von verschiedenen Hintergründen zusammenfinden. Aber wenn wir uns die Forschung angucken, wenn wir uns Statistik angucken, birgt das einfach Schwierigkeiten. Und deswegen, ja, dass Medina und Sally, dass sie sich da so einig sind, auf den ersten Blick, ist es gar kein verkehrtes Match. Und Medina macht dann auch einen Antrag. Aber dann, als sie sich zum ersten Mal sehen, Franzi, wie können wir es nennen? Da geht alles im Bach runter?
Unangenehme Stille.
Wenn ich ehrlich bin, fand ich deren Aufeinandertreffen, kam für mich fast wie das Realistischste rüber, oder? Denn, um euch nochmal abzuholen, falls ihr es vergessen habt, die treffen aufeinander und es ist einfach awkward. Es ist total awkward, die stehen awkward voreinander, die setzen sich dann hin, die umarmen sich auch relativ awkward, die setzen sich dann hin, man hat das Gefühl, die wissen gar nicht, worüber die jetzt reden sollen. Es ist einfach ein bisschen cringe zum Zugucken. Aber ich kann mir vorstellen, oder ich fand es gar nicht so überraschend, denn es ist ja auch einfach eine unfassbar schräge Situation, oder? Da sind zwei Menschen, die miteinander reden, ohne sich zu sehen. Dann gibt es auf einmal einen Heiratsantrag und dann stehst du auf einmal vor diesen Menschen. Und diese Sachen dann zusammenzukriegen, okay, diese Person, mit der ich gesprochen habe, in die ich mich vielleicht irgendwie verliebt habe oder für die ich so ein bisschen romantische Gefühle habe, die ich mir wahrscheinlich auch irgendwie vorgestellt habe, die existiert so in meinem Kopf, oder die existiert, aber so dieses, wie die Person aussieht, existiert nur in meinem Kopf. Und dann soll ich die auf einmal mit diesem Körper, der da steht, zusammenbringen. Ich stelle mir das total schwierig vor und mich überrascht, dass es bei allen anderen Paaren so mehr oder weniger locker aussah. Was sagst du dazu?
Ich habe mir gedacht, also ich habe das bei allen Paaren eigentlich so ein bisschen gemacht, dass ich mir angeguckt habe, so wie ist der Blick in den ersten Sekunden, wo die sozusagen die Person sehen. Und ich habe das bei dem Medina direkt gesehen, dass er die Sally einfach nicht gut fand. Ich fand das wahnsinnig traurig, weil offensichtlich ist die eine schöne Frau so. Und ich glaube, dass das sehr schmerzhaft sein muss, wenn man dann nicht einordnen kann, woran lag das jetzt? Woran liegt das jetzt, dass der da irgendwie kein Interesse hat? Und die hat ja nachher auch ganz schlimm geweint.
Ich finde es so spannend, wie du das interpretierst. Denn ich habe tatsächlich nicht so sehr in diesem Moment auf den Gesichtsausdruck geschaut, weil ich Notizen geschrieben habe. Und diese Situation, da wirkt es ja fast eigentlich viel mehr so, als wäre quasi Sally in Anführungszeichen das Problem. Und als würde Medina Sally nicht gefallen.
Fandest du?
Ich war mir nicht ganz sicher. Also ich habe mich gefragt, ob diese awkward silence und diese komische Situation, ob Sally die so interpretiert hat, dass Medina einfach keine Lust auf sie hatte oder dass sie ihm nicht gefallen hat und es deswegen frühzeitig verlassen hat. Aber vielleicht ist es genauso, wie du das beobachtet hast, dass sie vielleicht auch gesehen hat, der ist von mir nicht überzeugt. Und dann gesagt hat, so, dann beende ich diese ganze Sache jetzt hier. Weil Medina wäre doch da geblieben.
Nee, die ist ja rausgestürmt. Achso, der Sally
ist rausgestürmt. Ja.
Ja, genau, die ist rausgestürmt. Aber die hat ja gesagt danach, boah, das war so unangenehm und so. Deswegen, also ich habe das so interpretiert, dass sie einfach gemerkt hat, dass von ihm nichts kam. Und dass es halt, ja, super awkward war.
Ja, komisch. Denn wir haben ja von Sally überhaupt nichts mehr gesehen. Wir haben nur gesehen, wie die Produktion Medina dann gesagt hat, okay, Sally ist, die hat das Studio verlassen. Das zu Ende und der dann sagt, ja, schade, dass sie nicht nochmal sprechen oder das versuchen wollte. Ich hätte das eigentlich so interpretiert, dass der schon irgendwie offen für die ganze Sache war und sie völlig raus war.
Boah, ich bin mega gespannt. Ich glaube, da wird sich das noch ein bisschen auflösen. Ich glaube, die werden das noch klären.
Ich bin gespannt. Franzi, aber damit lassen wir diese ganze Pod-Zeit so ein bisschen hinter uns und wir gehen jetzt aus den Pods raus. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, kann man sich in diesen Pods eigentlich wirklich verlieben? Denn wir wissen ja auch gar nicht, wie lange das war.
Darüber haben wir echt gar keine Infos, oder?
Nee.
Ich würde das so gern wissen.
Aber ich habe mich nochmal gefragt, was wissen wir eigentlich aus der Forschung? Kann man sich in diesen Pods eigentlich wirklich verlieben? Ist das eine gute Idee, nach dieser Pod-Zeit verlobt zu sein? Wie gut kann man sich da eigentlich wirklich kennenlernen? Wir wissen gar nicht, wie lange diese ganze Sache war. Was ich mir im Nachhinein gesehen habe, ist, dass es ja viele Themen aus der psychologischen Forschung gibt, wo wir wissen, dass die dazu beitragen, wenn man sich da eins ist oder wenn man da übereinstimmt, dass es eine langfristig glückliche Beziehung als Folge haben kann. Und ich habe nicht so richtig gesehen, dass sie diese Themen besprochen haben. Und das sind solche Sachen wie, hat man gleiche Werte in Bezug auf Religion? Das haben wir jetzt zum Beispiel nur bei Medina und Sally zum Beispiel gesehen. Wir haben nicht gesehen, dass Leute sich über Finanzen unterhalten haben. Und das ist jetzt zwar ein bisschen unromantisch, aber das ist ja bei ganz vielen Paaren das Nummer eins Streitthema, also das Nummer eins Thema, dass vielleicht die eine Person zu viel ausgibt, die andere Person hat vielleicht einen klaren Sparplan. Also Finanzen ist auf jeden Fall, würde ich sagen, was, bevor man sich verlobt, sollte man sich auf jeden Fall mal darüber Gedanken machen. Wir haben wenig gehört über Kinder- und Familienplanung, auch wieder nur bei Medina und Sally. Oder vor allem bei denen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass Sally gesagt hat, sie will vier Kinder. Aber ansonsten haben wir wenig gehört über, wollen die Menschen Kinder? Wie viele Kinder wollen sie? Wie stellen sie sich dann das Leben vor, wenn Kinder da sind? Okay, wir haben gehört, dass Tolga auf jeden Fall eine Hausfrau möchte.
Ich glaube, Scheller und Patrick haben da noch drüber geredet. Scheller will 3 Kinder, 2 Mädchen und 1 Jungen.
Das ist schon mal was. Ich hoffe, dass alle Paare darüber gesprochen haben, aber ich finde, dass wir davon auf jeden Fall zu wenig gesehen haben. Was ich mich auch bei diesen Pods gefragt habe, wenn man eine Person nur in diesen Pods kennenlernt, da lernt man ja schon so eine idealisierte Version wahrscheinlich kennen. Denn man sieht ja nur die Version von einer Person, die die Person sich entscheidet, einem zu präsentieren. Und ich finde, da fehlen 3 Hauptkomponente. Nämlich die erste, dass man gar nicht sieht, wie interagiert die Person mit anderen Menschen. Also wie behandelt die Person seine oder ihre Freunde? Wie behandelt die jemanden im Café, Kellner oder Kellnerin? Und wie lernen die neue Menschen kennen? Und vor allem dieses, wie behandelt jemand Kellner oder Kellnerin im Café, das finde ich immer einen richtig wichtigen, ausschlaggebenden Punkt. Oder? Wie siehst du das?
Generell, wie verhalten sich Menschen gegenüber, die nichts für sie tun sollen und wo sie sich keinen Vorteil erhoffen? Wo so die Macht im Balance vielleicht auch mal so ist, dass die Person, die ich dann potenziell daten will, mehr Macht hat als andere Menschen. Das ist für mich wirklich der ausschlaggebende Punkt. Weil sowas wie nach unten treten, Menschen fertig machen, denen es eh schon gerade schlecht geht und so, das sind für mich tatsächlich absolute No-Gos. Deswegen, ja, die Kellner-Situation, das sehe ich.
Und dieses Nummer 2, dieses wie ist die Person, da muss man sich ja auch völlig darauf verlassen, was die andere Person sagt. Also die andere Person kann sagen, ich bin total unternehmungslustig. Und dann musst du das glauben, weil du siehst ja keine Evidenz dafür. Du siehst nicht, was macht die Person wirklich in ihrem Alltag? Was macht die wirklich für Urlaube? Was ist überhaupt deren Definition von unternehmungslustig? Bedeutet unternehmungslustig, dass die Person jedes Wochenende feiern geht? Oder bedeutet das, dass die bergsteigen geht? Solche Sachen weißt du ja gar nicht so richtig, ne? Und auch sowas wie, wenn jemand sagt, mir ist Familie total wichtig, das kann dir jemand sagen. Und dann denkst du, oh, das ist eine Familienperson. Aber wenn du mit der Person so den Alltag erlebst, erst in solchen Situationen merkst du ja dann vielleicht, bedeutet, Familie ist mir wichtig. Meine Mama wäscht mir immer noch meine Unterhosen und bügelt die. Denn ich glaube, da will ich mich jetzt auch wieder weit aus dem Fenster legen, der Tolga könnte für mich fast so eine Person sein, die sagt, Familie ist mir wichtig. Und damit meint er, mir ist wichtig die unbezahlte Care-Arbeit, die meine Mutter für mich macht.
Voll, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, dass es eigentlich dann schlauer ist, nach so einem Alltag zu fragen, wirklich so, wie sah deine letzte, oder wie sieht eine typische Woche in deinem Leben aus? Wie sah dein letztes Jahr aus? Was waren Erlebnisse, die du hattest? Und ich glaube, da kannst du da mehr draus ziehen, als aus diesen expliziten Angaben, die Leute dann machen von, ich bin ein offener Mensch, ich bin ein unternehmenslustiger Mensch.
Mhm.
Weil, ja, da stellen wir uns offensichtlich alle in ein gutes Licht.
Total. Und das bringt mich auch direkt zum dritten Punkt, so diese Frage, wie lebt die andere Person eigentlich? Denn ich finde so, wenn man das erste Mal zu einer neuen Person nach Hause kommt, das sagt ja schon auch nochmal richtig viel über die andere Person aus. Das ist, wenn die Person dann zum Beispiel Fußballbettwäsche hat oder noch so, kennst du diese CD-Türme im Wohnzimmer? Hat das noch jemand?
Ich kenne vor allen Dingen noch so Blu-ray-Sammlungen.
Ja, also solche Sachen würde ich schon gerne wissen, bevor ich mich mit jemandem verlobe. Und auch halt einfach die ganze Frage nach, wie sieht eigentlich der Alltag der Person aus? Und ich finde, eigentlich kann man diese ganze Pod-Situation ein bisschen mit Online-Dating vergleichen. Denn man lernt da ja einfach nur so eine idealisierte Version von anderen Personen kennen. Man lernt kennen die Seite von einer Person, die gerne zeigen möchte. Und die Seite, auf die Person stolz ist. Und in die kann man sich bestimmt verlieben. Und ich glaube auch, dass man sich beim Online-Dating, nur wenn man schreibt oder telefoniert, sich in eine andere Person verlieben kann. Aber wenn du mich fragst, ob das eine gute Basis für eine Ehe, für eine lebenslange Verbindung ist, dann ist es für mich ein klares Nein.
Voll gerne mal mit diesen Leuten dann vorher so eine Art Coaching machen, wie die wirklich Fragen stellen können, die dann vielleicht die zu den Antworten bringen, die sie brauchen für eine langfristige Verbindung.
Ich denke, das würde die Erfolgsquote von diesen Paaren, die aus dieser Show rausgehen, auf jeden Fall verbessern.
Definitiv.
Aber so viel zu der Frage, sind die Pods eine gute Voraussetzung für eine Ehe? Wir verlassen jetzt diese Pods und wir gehen in den Urlaub. wir gehen mit dem ganzen Cast in Folge 4 nach Griechenland. Und das war für mich ein Highlight. Ich habe da so hingefiebert, denn ich möchte wissen, was zwischen Hanni und Elias passiert. Der Franzi, der Elias, ne, der hat, für mich hat er sowas Freches, Forsches, während der Daniel ja so ein bisschen zurückhalten und beobachten auf mich wirkt, von dem, was ich da gesehen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass Hanni so dieses Forsche und Elias, dass sie das irgendwie anzieht und dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, Happy New Year.
Happy New Year.
Mit dem neuen Jahr haben ganz viele Leute ja auch ganz schön viele Vorsätze. Und weißt du, was einer der häufigsten ist? Oder beziehungsweise zwei der häufigsten?
Sport treiben.
Okay, das auch auf jeden Fall ganz oben. Aber auch gesünder essen und auch umweltbewusster werden. Und tatsächlich sind das auch zwei von meinen Vorsätzen. Eigentlich esse ich ja schon relativ gesund. Ich würde auch sagen, dass mir das schon sehr wichtig ist. Aber idealerweise würde ich schon noch ein bisschen weniger tierische Produkte essen. Und wenn euch das auch so geht, dann haben wir was absolut Perfektes für euch. Denn wir machen zusammen mit unserem Partner Koro
Veganuary.
Das heißt einen veganen Januar. Die Challenge, die gibt es seit 2014 und die wird jedes Jahr beliebter, weil das eigentlich ja der perfekte Start ins neue Jahr ist.
Ich finde den Veganuary so sinnvoll, weil ich beim Vegan-Sein gemerkt habe, dass ganz viel so Hürden im Kopf sind. Und wenn man einmal damit anfängt, man ganz schnell merkt, dass es überhaupt gar nicht so schwer ist, tierische Produkte wegzulassen. Und Menschen lieben Challenges.
Ich bin schon ziemlich kompetitiv, hasse ich zuzugeben.
Aber ich denke auch gleichzeitig immer, es könnte viele GewinnerInnen geben.
Und das ist beim Veganuary ja tatsächlich so, ne? Da gewinnen eigentlich alle. Wir, unsere Körper, der Planet und die Tiere.
Und die Kohorten.
Und bei unserem Partner Koro, da gibt's alles, was man für den Veganuary braucht. Und ich habe mich direkt eingedeckt, um in die Challenge zu starten. Als Proteinquelle habe ich da ganz viele so Kichererbsen, Bohnen, Linsen, Quinoa und natürlich auch ganz viele Nüsse bestellt. Und die haben da auch eine echt krasse Auswahl an so Fleischersatzprodukten. Und ehrlich gesagt, ich stehe da total drauf. Ich habe mir so verschiedene Burger-Patties bestellt. Einmal so Tofu und Wakame und einmal so einen Shiitake-Burger.
Oh, den hatte ich auch schon mal. Der ist geil.
Ich bin gespannt, denn Burger sind mein allerliebstes Essen auf der Welt und das ist tatsächlich das, was mir am Nicht-Fleischkonsum am schwersten fällt. Und natürlich Bacon. Ah, Franzi, Coincidence. Es gibt halt auch so Bacon Bites, die habe ich mir jetzt da auch bestellt bei Koro. Und es gibt so eine Thunfisch-Alternative, da bin ich richtig gespannt drauf. Und Sojaschnitzel habe ich auch noch in den Warenkorb getan und da werde ich in den nächsten Wochen eine Bolognese rauskochen und ich nehme euch da auch mit. Und Franzi, eins der häufigsten Vorsätze auch noch im neuen Jahr ist für viele Menschen immer, dass sie mehr Sport treiben wollen. Gehe ich auch dazu. Und deswegen habe ich mir auch direkt nochmal das vegane Schokoproteinpulver in den Warenkorb gelegt.
Ich habe ja schon seit einer Weile das vegane Vanilleproteinpulver und das kann ich auf jeden Fall sehr stark empfehlen.
Wenn ihr auch Lust habt, mit uns Veganuary zu machen oder generell einfach Lust habt auf gutes Essen und gute Snacks in Top-Qualität und in Großpackung, dann ist Koro auch der ideale Partner für euch. Und für unsere Zuhörenden gibt's mit dem Code TRASH 5% Rabatt, TRASH, alles groß geschrieben. Alle Infos gibt's auch in den Shownotes.
Damit geht's zurück zur Folge.
Aber ich sehe im Google Docs, dass wir uns direkt bei Tolga das Gleiche aufgeschrieben haben. Der hat's jetzt hier schon abgekriegt, weil ich ein paar Sachen in den Raum geworfen habe, was ich glaube, was für ihn bedeutet, dass ihm Familie wichtig ist. Es wird jetzt nicht besser.
Ich frage mich einfach, bei dem, was er da rauslässt, also es ist so, die sind auf einmal in Griechenland und erleben so einen vermeintlichen Alltag miteinander. Ist ja immer noch ein Urlaubsalltag. Und trotzdem, die essen zusammen, die geht zusammen in den Pool, können sich halt näher kennenlernen. Und der hat vor allen Dingen ein Thema, der Tolga, zumindest in dem, was hier ausgestrahlt wird. Und das ist, jetzt hast du das Rennen gemacht, das er gesagt hat zum Beispiel mehrmals zu Sheila. Und wie geht's dir jetzt damit, dass du gewonnen hast? Und dann sagt er aber auch so Sachen wie, so fühlt sich halt hier eher an wie bei uns, wie im Knast. Oder sagt Sachen wie, dir ist jetzt klar, dass du halt für mich kochen musst. Und ja, habe ich mich doch richtig entschieden. Also ich habe hier echt viele Zitate von dem, wo ich so dachte, Junge, warum? Vor allen Dingen möchtest du so viel Dankbarkeit dafür, dass du die ausgewählt hast. Und da kam mir auch das erstmal der Gedanke, ne? Am Anfang, als sie noch in den Pots waren, dachte ich noch, gut, der fand halt beide Frauen gut, der konnte sich nicht entscheiden. Und dann in dieser Sequenz wurde mir klar, ich glaube nicht. Ich glaube, der fand das geil. Der fand das super, so begehrt zu sein. Der wollte die Situation, dass er der Gewollte ist. Und deswegen hat er den Frauen auch unterschiedlichen Scheiß erzählt, weil er die Anerkennung wollte. Und der will die immer noch. Und die Sheila, die gibt ihm das halt nicht so richtig. Die sagt dann auch so Sachen wie so, ja, ich habe mich ja auch für dich entschieden. Und er, dann sagt er so, ja, das war ja auch was anderes. So nach Motto, ich hatte ja die vielen Anwärterinnen und du nicht. So. Was ein Bullshit. Also offensichtlich entscheidet ihr euch füreinander. Und ja, ich bleib dabei, der ist für mich hier der problematischste.
Also du hast den Kampf gewonnen. Absolute Red Flag. Ich finde auch spannend, wie Sheila darauf reagiert hat. Denn die sitzt da so ein bisschen irritiert daneben. Die hält schon auch dagegen, aber jetzt nicht so richtig explizit, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in dieser ganzen Situation liegt. Ich kann mir vorstellen, könnte mir vorstellen, dass wenn die jetzt in Berlin irgendwo sitzen im Restaurant, das ist irgendwie deren drittes, viertes Date, und er haut solche Sachen da raus, dass sie sagt so, du hast aber nicht mehr alle, und dass die dann einfach geht. Aber durch diese ganze Situation, die hat schon so viel da rein investiert, sitzt die da, hält eher so zaghaft dagegen, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die sich das jetzt anguckt, die sich denkt so, was war da eigentlich los mit mir? Und darin kann ich mich total wiedersehen. Ich hatte auch schon oft Dates, wo ich mir im Nachhinein denke, da hätte ich einfach sagen sollen, so, du hast sie wohl nicht mehr alle, und aufstehen sollen und gehen, wenn Leute irgendwie so sexistische, komische Sachen rausgehauen haben. Und das habe ich dann aber in dem Moment nicht.
Ich hoffe, dass sie dann nett zu sich ist und sieht, dass das halt auch echt keine leichte Situation ist. Ja, dann hängst du da in Griechenland mit jemandem, der halt am Anfang okay wirkte. Ich meine, die Auswahl war jetzt auch nicht riesig. Und es ist halt auch nicht so leicht, das alles direkt einzuschätzen. Dann kommst du da ja auch nicht so schnell raus.
Mhm. Wir sehen noch ein paar mehr Paare. Die sind ja ganz am Anfang von dieser Folge, sind die erstmal nur mit sich zu zweit. Das fand ich tatsächlich gar nicht so spektakulär. Ich fand Hani und Daniel irgendwie ganz nett miteinander.
Die fand ich richtig süß.
Bei Marcel und Jen hatte ich das Gefühl, da bröckelt es schon so langsam, oder?
Da ist was auf.
Ja.
Also dieses Redeanteil-Ding, das finde ich, bringt da so was Unangenehmes rein, weil ich habe das Gefühl, der Marcel will einfach ganz viel so sich angucken und zusammen schweigen. Das ist ein ruhigerer Typ an sich, und die Jen möchte sich halt mehr kennenlernen, und die ist total verunsichert durch sein Schweigen. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so eine Ping-Pong-Sache. Also er wird immer ruhiger und sie wird immer sprechender. Also das, was wo die sich vielleicht in den Pots irgendwie noch ganz gut in der Mitte getroffen haben, dadurch, dass man vielleicht auch so die Antworten abwarten muss und das Nonverbale nicht da ist, das ist halt hier jetzt gar nicht mehr da. Sondern er will halt, ja, schweigen, und sie will sich näher kennenlernen, und das, also er will sich vielleicht nonverbal näher kennenlernen und sie will sich verbal näher kennenlernen, aber es scheint gar nicht zu matchen.
Ich fand ganz spannend, dass er irgendwann zwischendurch sagt, dass seine Freunde wahrscheinlich sagen werden, Marcel mit einer, die ganze Zeit bubbelt, I don't know. Und da habe ich mich direkt gefragt, ob er seine Freunde da ein bisschen vorschiebt und ob das nicht das ist, was er eigentlich selber denkt. Bin ich mir relativ sicher.
Auf jeden Fall.
Weiß ich nicht, ob das unter einem guten Stern steht. Und dann kommt, worauf wir alle gewartet haben. Das große Aufeinandertreffen von allen Paaren.
Das finde ich so spannend.
Was waren deine Gedanken dazu?
Also du liebst ja das Liebesdreieck zwischen Elias, Hani und Daniel. Ich nicht. Weil ich finde Hani und Daniel echt ein gutes Match. Und ich fand das echt ein bisschen traurig. Also, oh, ich weiß nicht. Ich fand es ein bisschen fies, dass die da so vor seinen Augen auch so direkt so ganz offensichtlich flirten. Und ich finde halt auch, dass die Alina echt ein guter Fang ist. So, ich finde die wirklich cool. Und mir tut es einfach wahnsinnig leid, dass sie da schon wieder diese Erfahrung zu machen scheint, wie sie das halt ja auch schon am Anfang gesagt hat, wie sie das häufiger macht, dass irgendwie sie sich für Männer entscheidet, aber die sich halt nicht so ganz für sie entscheiden. Und ich wünschte einfach, sie würde wissen, dass sie einen Mann verdient hat, der ihr ein 100% sicheres Gefühl gibt. Aber der Elias scheint das halt nicht zu sein. Und ich fand das schade, weil ich fand auch die Dynamik zwischen Elias und Alina gar nicht so schlecht vorher. Und jetzt, durch die Triangle-Situation, geht alles kaputt.
Ich habe diesen Moment wirklich gefeiert, dass Hani als Letztes da reinkommt. Und die schneiden das natürlich auch fies, ne? Wie die das geschnitten haben, wir wissen nicht, ob es wirklich so abgelaufen ist. Aber der Schnitt hat uns das Gefühl gegeben, oder mir zumindest, dass als Hani da aufkreuzt, Elias maximal verzaubert ist. Und dass zwischen den beiden einfach ganz viel Chemistry ist. Und da die Funken zwischen denen fliegen. Das wird kein gutes Ende nehmen.
Gar keinen Fall. Ich bin nur gespannt, wo es zuerst knallt. Ich habe das Gefühl, der Daniel wird als erstes eine Ansage machen. Und die checkt das ja auch schon die ganze Zeit ab. Das finde ich auch krass. Die so, ja, und bist du eifersüchtig und darf ich schon alles tragen? Und es ist, als ob sie wüsste, worauf es hinausläuft, die Hani.
Und Elias ist ein Immobilienmakler. Und da würde ich denken, dass die Chance groß ist, dass er eine Laberbacke ist. Der ist ein Verkäufer. Und ich könnte mir vorstellen, dass er die Alina noch schafft, relativ lange bei der Stange zu halten. Einfach durchs Reden. Und das tut mir schon leid.
Ich hoffe, dass sie da ganz viel mitnimmt.
Aber vielleicht kommt noch alles ganz anders, man weiß es nicht. Was bei dem Auseinandertreffen auch maximal unangenehm ist, finde ich, ist natürlich Tolga. Der behauptet, es fühlt sich für ihn alles so erdrückend an.
Ich habe halt die Krise bekommen. Ich dachte mir nur einfach so, wo zur Hölle erdrückt die dich jetzt? Also ich sehe keine Sequenz, in der sie ihn erdrückt. Ich glaube, das wird einfach nur real in dem Moment für ihn. Er hat sich da irgendwelche Bilder ausgemalt, hat sich irgendwelchen vermeintlich romantischen Vorstellungen hingegeben. Und jetzt ist da halt ein echter Mensch vor ihm und dafür ist er nicht gewappnet. Es überfordert ihn. Kann er nicht. Es nervt mich.
Und Sheila erzählt den anderen Frauen, dass ihrer Sicht nach alles toll ist. Aber ich finde, die sagt zwar die Wörter, aber ich finde, dass ihr Gesicht das nicht widerspiegelt. Oder? Ich habe das Gefühl, wenn ich die sehe, habe ich das Gefühl, die sagt das, weil die das gerne so möchte. Und weil das ja ein Riesenschritt wäre, jetzt zu sagen, so, hör mal, sorry, wir haben uns in diesen Pots verliebt, jetzt sind wir hier irgendwo in Griechenland, Netflix filmt das alles, ist eine Millionenproduktion, aber der Typ geht gar nicht. Ist natürlich auch ein Riesenschritt. Und ich glaube, deswegen kriegt die das so nicht so ganz über die Lippen und möchte gerne, dass das alles cool ist. Aber ich finde, man sieht ja an, dass die auch schon merkt, so, das ist es nicht.
Ich finde, man hat das auch ganz klar in ihren Reaktionen gemerkt, wenn immer wieder, wenn der so einen Scheißspruch gedrückt hat, dass sie dann da so saß und dann so gesagt hat, so, okay. Und dann wirkte die erstmal so verwirrt, aber ich habe das Gefühl gehabt, innerlich kann die das alles schon ganz gut einordnen und weiß, der ist überhaupt nichts für die.
Und damit beenden wir die Folge 4. Aber ich habe noch eine wichtige Frage, nämlich die Frage, wir sehen hier ein paar Menschen, die für ein paar Wochen mit anderen Menschen gesprochen haben und jetzt bereit sind, die zu heiraten. Oder beziehungsweise haben sie sich verlobt. Man kann sich ja schon fragen, was stimmt mit denen nicht? Irgendwas muss falsch mit denen sein. Und ich glaube, das ist ja generell was, was man öfter hört, wenn es ums Reality-TV geht, dass man sagt, wie können sich diese Menschen so schnell verlieben? Wie können die in so kurzer Zeit so intensive Gefühle fühlen? Kann mir vorstellen, also wenn ich drüber nachdenke, macht das aber schon eigentlich Sinn für mich. Denn wenn man sich versucht, da reinzusetzen, man ist da eingesperrt. Ich glaube, die sind in diesen Pots 3 Wochen ungefähr, habe ich mal gehört. Sagen wir mal, die sind da irgendwie 3 Wochen. Und in diesen 3 Wochen ist das deine ganze Welt. Ich glaube, man lässt sich wahrscheinlich auf diese ganze Pot-Situation auch nochmal mit einem ganz anderen Gefühl ein und öffnet sich nochmal ganz anders, weil man ja in diese Pots reingeht mit der Erwartung, dass man am Ende heiratet und man weiß ja, dass alle anderen mit derselben Erwartung da reingehen. Ist wahrscheinlich anders, wenn man sich auf einen Kaffee mit einem Date trifft, wo man überhaupt nicht weiß, worauf die Person an die andere Person eigentlich hinaus will. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man sich nochmal ganz anders öffnet und es ganz anders ist bei so einem, in Anführungszeichen, normalen Date. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich dadurch, dass man sich nicht sieht, dass man sich nochmal ein bisschen mehr öffnet als in so einem Date, wo man sich gegenüber sitzt und viel mehr von sich preisgibt und viel mehr von sich erzählt. Und was ich auch glaube, was wirklich dazu beiträgt, dass diese Menschen sich da vermeintlich so schnell verlieben und bereit sind, sich zu verloben, ist es in dieser Pot-Situation ja eine totale Ressourcenverknappung ist. Denn in der echten Welt, da hört man ja immer wieder, wenn es mit irgendjemandem nicht klappt, andere Mütter haben auch schöne Söhne. There's plenty more fish in the sea oder diese ganzen Sachen, die eigentlich einem vermitteln sollen, ist nicht so schlimm, dass es mit der Person gerade nicht geklappt hat. Es gibt noch so viele andere und ich glaube gerade Tinder und Bumble verstärkt das ja, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, die Optionen sind endlos. Wenn irgendwas mit der anderen Person nicht stimmt, dann swipe ich einfach weiter. Und da ist so ein riesiger Pool an anderen potenziellen Matches. Und das hat man in dieser Situation nicht. Es gibt da 15 Männer. Man muss sich in dieser Situation zumindest einen aussuchen. Denn sonst geht's nicht weiter. Es gibt nicht irgendwie 10.000, wo man durchswipen kann. Und ich glaube, dass man dann auch ein bisschen weniger kritisch ist. Oder? Und ein bisschen weniger so dieses Gefühl hat von, okay, das ist jetzt nicht der perfekte Traummann, sondern dass man viel mehr dieses Gefühl zulässt von, okay, vielleicht ist die Person gut genug.
Ich finde das eigentlich ganz gut und realistisch. Also dieses Überangebot, was es zum Beispiel bei Dating-Apps gibt, gibt's auch voll spannende Studien zu, dass das zu so einer Shopping-Mentalität führt und die Leute sich die Profile eben gar nicht mehr richtig angucken und überhaupt nicht mehr bereit sind zu schauen, wer was für eine Person steckt dahinter und bin ich bereit, die als ganzheitliches Wesen anzunehmen und vielleicht auch bei einer Kleinigkeit, die ich mir anders vorgestellt habe, halt einen Abstrich zu machen. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass das Angebot so ein bisschen verknappt wird in dem Format. Ich halte das für keine schlechte Idee, wenn man so grundlegende Sachen natürlich schon vorselektiert hat, wie dass die jetzt alle eben eine Beziehung suchen, die wahrscheinlich monogam ist in dem Format oder dass ja vielleicht bei vielen dann Kinderwunsch zum Beispiel da ist, weil ja, bringt ja auch nichts, wenn man halt verknappt und dann ist man überhaupt nicht kompatibel. Aber so eine gewisse Verknappung, ich finde das nicht schlecht.
Hattest du mal so eine wilde Dating-Phase, wo du mal 3 Dates am Tag hattest?
Ja, 3 nicht, glaube ich. 2.
Und hat das zum Erfolg geführt?
Nee, ich wollte dann am Ende keinen davon.
Das kann ich mir nämlich auch vorstellen. Also an mir ist das leider völlig vorbeigegangen, diese Tinder-Dating-Phase, wo man richtig wild rumdatet. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Vorteile haben kann. Ich kann mir vorstellen, dass das viel Spaß machen kann. Und gleichzeitig hätte ich schon Angst, dass es so eine Mentalität schürt von, okay, wenn nur die kleinste Kleinigkeit an dieser anderen Person nicht meinem Ideal entspricht, dann mache ich einfach go.
Ja, das ist auch so. Da gibt's richtig spannende Studien zu, die das genau testen. Ja.
Denn tatsächlich, wenn ich mir jetzt meinen jetzigen Partner angucke, wenn ich das Profil von dem gelesen hätte, da gäbe es auf jeden Fall, hätte es 3, 4 Punkte gegeben, von denen ich gedacht hätte, nee, das ist ja gar nichts für mich. Dann hätte ich wahrscheinlich nach links geswiped. Oder auf so einem ersten Date direkt gesagt, so, oh nee, ja, diese Punkte passen mir nicht. Weiter geht's zum nächsten. Hier wird keine Zeit verschwendet. Das ist hier maximal effektiv. Und jetzt im Nachhinein sind das Punkte, die waren jetzt gar nicht mal so ausschlaggebend. Und da kann ja, man im Nachhinein gut mitleben.
Mhm. Ja.
Ja.
Also die Verknappung finde ich echt ganz gut. Was ich allerdings nicht gut finde an dem Format, ist diese Beschleunigung. Ich sehe, dass das passieren muss, ne? Ist halt Fernsehen. Aber ich glaube, ich habe auch mich gefragt, wie wäre das für mich, da mitzumachen? Und ich glaube, das wäre ein Format, wenn ich jetzt Single wäre, wo ich am meisten Interesse dran hätte mit, weil ich das wahnsinnig geil finde, dass man da so sitzt und eben direkt auf tiefere Ebene geht, meiner Meinung nach, dadurch, dass halt so das Nonverbale und so alles wegfällt. Du musst halt, also die lernen sich ja schon wirklich kennen. Und ich finde, das ist viel tiefer gehend als in anderen Dating-Formaten. Finde ich super geil. Aber ich glaube, ich könnte da nur mitmachen, wenn ich die ganze Zeit im Hintergedanken oder den Hintergedanken hegen würde, am Ende muss ich die Person nicht heiraten. Und das ist jetzt halt hier Show. Aber ich meine das jetzt nicht ernst mit Antrag annehmen und so, weil diese Beschleunigung von Liebe, davon halte ich ja gar nichts. Ich glaube, wenn es super, super schnell geht, dann ist es eigentlich das Nervensystem, was anspringt und irgendwie etwas, was geheilt werden will im weitesten Sinne. Und Liebe, dass das halt was Langfristiges ist, was sich aufbaut und was Arbeit benötigt. Und ich glaube, bis ich irgendwie so nochmal an dem Punkt bin, dass ich jemanden heiraten würde, dann müsste sich diese Liebe wirklich für eine Weile geformt haben und ich müsste mir wirklich sicher sein. Und ich bin mir einfach sicher, dass das in dieser Zeit nicht möglich ist. Das wirklich abzuschätzen, gut abzuschätzen.
Ich finde Ehe halt auch einen krassen Schritt. Nicht, weil ich jetzt besonders gläubig bin oder weil ich das Gefühl habe, Ehe steht auf so einem Podest, sondern weil man sich ja schon klar machen muss, man geht da einen krassen Vertrag mit der anderen Person ein, sich scheiden lassen. In Deutschland dauert ja mindestens ein Jahr.
Ist auch teuer.
Es ist teuer. Und wenn du dir da keine richtigen Gedanken gemacht hast, wie man irgendwelche Sachen vorher verschriftlicht, kann das richtig in die Hose gehen.
Nee.
Aber ich bin sehr froh, dass es andere Leute gibt, die das nicht so rational sehen wie ich, die da in diese Pots reingegangen sind, die jetzt bereit sind zu heiraten oder zumindest uns sagen, dass sie bereit sind zu heiraten. Denn ich liebe die Show. Es holt mich richtig ab. Ich habe richtig Spaß und ich kann die nächsten 4 Folgen nicht erwarten.
Ich auch nicht. Weißt du, dass ich die ganze Zeit hoffe, dass die Folgen schneller kommen?
Ich bin dabei. Ihr Lieben, ihr könnt ja mal unter der Folge abstimmen. Holt euch Love is Blind genauso ab wie uns. Stimmt das ab? Schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Liebesdreieck oder von diesen mehreren Liebesdreiecken haltet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.